Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das praktisch jede Familie betrifft. Kinderkrankheiten. Dabei geht es nicht nur um die klassischen Infekte. Wir sprechen darüber, welche davon uns bis ins Jugend- und Erwachsenenalter begleiten oder dort sogar erst richtig unangenehm bzw. gefährlich werden können. Und weil es ein durchaus großes Thema ist, habe ich eine absolute Expertin eingeladen. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, Oberärztin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Kinderheilkunde im St. Josef Krankenhaus und sie hat gemeinsam mit zwei Kolleginnen bereits vor einigen Jahren die Kinderordination Das Nest gegründet und ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Dr. Verena Hermanns.
Herzlich willkommen, ich freue mich auch sehr, Kathi.
Schön, dass du da bist. Wir starten rein, Verena, würde ich sagen. Ja, cool. Und zwar mit dem, das immer ganz gerne aufpoppt, wenn es um Kinder und Viren geht, RSV. Was ist das ganz genau und warum ist das schon im Babyalter so ein großes Thema?
Ja, RSV ist natürlich jetzt gerade ein großes Thema im Jänner. Mhm. Eine Erkrankung, die vor allem bei Babys wirklich zu schweren Atminfektionen führen kann. Die Kinder, desto kleiner sie sind, können sie wirklich schwer betroffen werden. Vor allem so in den ersten 6 Monaten kann es zu schweren Bronchiolitiden, nennt man das, Erkrankungen führen, also Infektionen der unteren Atemwege. Die Kinder haben dann Husten, kriegen schlecht Luft, haben sehr schnelle Atmung, haben teilweise auch eine Trinkverweigerung. Also wirklich, wirklich nicht schön. Und teilweise sind sie sogar auch sauerstoffbedürftig, also müssen dann ins Krankenhaus aufgenommen werden. Und gerade unter 6 Monaten kann es schon wirklich eine nicht schöne Sache sein.
Mhm, genau. Absolut. Im Kindesalter, wenn man das hat, im Erwachsenenalter könnten Probleme auftauchen.
Ja, also desto früher man das halt im Kindesalter bekommt oder im Babyalter und desto schwerer, desto höher ist das Risiko, dass die Kinder halt dann weitergehende obstruktive Bronchitiden haben und auch zum Asthma zum Beispiel kommen. Also vor allem Kindes-Jugendalter kann das Risiko doch deutlich höher sein, Asthma zu entwickeln.
Das heißt, eine frühe Infektion mit Spätfolgen, kann man eigentlich so sagen.
Absolut, genau. Deshalb bin ich jetzt auch super happy, dass wir seit 2024 Antikörper für Kinder haben, also für Neugeborene. Nirsevimab, das ist ein Beyfortus, ein einmaliger Antikörper, die wir den Kindern in den Oberschenkel spritzen, direkt nach der Geburt. Also wir machen im St. Josef machen wir das meistens am 2., 3. Tag, kurz vor der Entlassung. Und darüber sind dann die Kinder, weil diese Antikörper bewirken, dass die Kinder einfach deutlich besser geschützt sind gegen eine RSV-Infektion und die Schwere der Erkrankung deutlich weniger wird. Und das ist natürlich sensationell, dass wir das jetzt den Kindern Toll. Zur Verfügung stellen können. Vor allem in dieser Zeit, in den Wintermonaten, wird das den Kindern verabreicht.
Sehr
das
gut.
ist wirklich cool.
Wir kommen zu den Feuchtblattern. Feuchtblattern ja. kennt jeder, aber welche Rolle spielen sie im späteren Alter?
Ja, Feuchtblattern, Windpocken, Chickenpox, klassische Kindererkrankung. Genau, also ganz typisch dieser Ausschlag mit den wassergefüllten Bläschen, die teilweise verkrusten, die so unterschiedliche Stadien beginnen. Man nennt es auch so Sternenhimmel, dass sozusagen im Verlauf der Erkrankung die Kinder kleine Bläschen haben, die dann verkrusten. Und das Blöde ist, sie sind 2 Tage vor dem Ausschlag schon ansteckend. Und bis das letzte Bläschen verkrustet ist. In der Zeit sind sie ansteckend. Also teilweise doch noch eine ganz schöne lange Zeit. Und was viele halt nicht wissen, dass dieses Virus im Körper bleibt und dann im späteren Alter zu Herpes Zoster, zu einer Gürtelrose sich entwickeln kann.
Will keiner.
Nee, will niemand ja. und ist echt richtig schmerzhaft. Also das ist wirklich unangenehm. Noch zudem kommt auch für das Erwachsenenalter, eine Erstinfektion in der Schwangerschaft kann wirklich blöd sein. Also vor allem Infektion in den ersten 20 Schwangerschaftswochen kann vor allem fürs Ungeborene sehr gefährlich werden. Da redet man von dem fetalen Varizellensyndrom, was bei 1-2% der Kinder, wenn die Mütter sozusagen eine Erstinfektion haben, wirklich zu schweren Missbildungen, Hautläsionen und neurologischen Defekten führen kann. Also wirklich sehr bedrohlich. Mhm. Oder auch, was wir im St. Josef auch immer wieder Thema haben, eine Infektion um die Geburt. Also wenn die Schwangere unter der Geburt 2 Tage vorher oder 5 Tage nach der Geburt eine Erstinfektion mit Windpocken hat, kann das zu einem neonatalen Varizellen kommen, also dass das Kind erkrankt, also das Neugeborene. Und unbehandelt führt das schon zu einer Letalität, also Sterblichkeit von 20%.
Ich würde sagen, noch ein Grund mehr, sich da impfen zu lassen.
Absolut. Es ist halt in dem Sinn doch nicht unbedingt eine unkomplizierte Kindererkrankung, sondern kann halt vor allem für Schwangere, für Immunsupprimierte, die nicht sich impfen lassen können, da ist es wichtig, dass halt die Umgebung geimpft ist. Oder auch für Neurodermitis-Patienten, die, wenn ein Kind mit Neurodermitis Windpocken bekommt, dann kann das schon auch wirklich sehr schwer verlaufen. Oder auch für Neugeborene, das sind wirklich einfach schwere Verläufe. Und man reduziert auch mit der Impfung die Herpes-Zoster-Infektion später signifikant.
Ja,
also
genau.
Das ist schon wirklich wichtig.
Absolut. Und bei Feuchtblattern kommt noch dazu, da kann ich mich noch erinnern, ich hatte es als Kind, da kletzelt man ganz gern, da kannst du noch Narben geben.
Genau, ist halt echt Juckreiz. Also die Kinder haben einen Juckreiz. An sich, wenn die Kinder nicht kratzen würden, würde es eigentlich ohne Narbe verheilen. Mhm. Aber viele kratzen halt doch. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass der Juckreiz nicht so da ist. Aber es ist schon, bei manchen Kindern sind schon sehr schwer betroffen. Es ist aber auch ganz unterschiedlich. Manche haben nur wenige, manche von oben bis unten und die Kopfhaut und alles.
Oh ja. Genau. Wollen wir nicht. So, wir gehen weiter. Wir schauen uns Mumps an. Viele glauben, Mumps sei eine absolut harmlose Kinderkrankheit, aber bei Erwachsenen kann Mumps durchaus auch übel werden.
Absolut, absolut. Es hat nicht nur den typischen Bild von dieser Ohrspeicheldrüsenentzündung, wo die Kinder oder die Erwachsenen dann so Hamsterbäckchen bekommen, teilweise einseitig, teilweise beidseitig, ist auch nicht angenehm. Desto älter die Patienten werden, desto schwerer sind dann teilweise die Verläufe. Und vor allem beim Mann ist halt natürlich die Hodenentzündung sehr gefürchtet, weil sie schon zu 10-30% zu einer Unfruchtbarkeit führen kann. Aber auch unschön bei Frauen mit einer Brustentzündung oder auch Hörverlust können Komplikationen sein oder auch Hirnentzündungen. Und da ist halt auch die Mumps-Masern-Röteln-Impfung der beste Schutz dagegen.
Mumps-Masern-Röteln, sagst du. Und deswegen, wir kommen gleich zu Röteln.
Genau.
Das weiß ich auch noch. Das war so eine der Fragen, als ich Mama wurde, vor der Schwangerschaft.
Genau.
Haben Sie mal Röteln gehabt oder sind Sie geimpft?
Ja,
wichtiges Thema.
Also Röteln an sich für Kinder meistens eher jetzt keine so schwere Erkrankung. Geht auch bei 50% der Kindern asymptomatisch vonstatten. Also da sieht man nicht mal Symptome. Auch wieder trickreich, weil es natürlich, die Kinder sind trotzdem ansteckend. Haben sie keine Symptome, sind aber ansteckend. Aber eine Röteln-Infektion in der Schwangerschaft ist wirklich sehr, sehr fatal. Vor allem fürs, wie gesagt, auch wieder fürs Ungeborene. Das nennt man die Röteln-Enviropathie. Das wäre eine erste Infektion in den ersten 3 Monaten, wo es wirklich zu 85% schwere Schäden verursacht mit Fehlbildungen des Herzens, mit Taubheit, mit Katarakt. Ich habe früher an der Uniklinik in München gearbeitet und da habe ich mehrere wirklich schwere Fälle davon gesehen. Das ist wirklich eine furchtbare Erkrankung, wenn man die bekommt.
Ja. Und wenn man sich nicht mehr erinnern kann und wenn es die eigene Mama nicht weiß, ob man es selbst als Kind gehabt hat, besser impfen.
Genau, oder man kann auch die Titer bestimmen, das wird ja immer in der Schwangerschaft gemacht. Genau, aber wenn man zum Beispiel, apropos, wenn man schwanger werden möchte oder das plant, dann ist es halt ganz wichtig, sich vorher, also dieses Prepare for Pregnancy, ist halt ganz wichtig, dass man sich vorher seinen Impfstatus anschaut, schaut, ob man Mumps, Masern, Röteln, Varizellen geimpft ist. Weil das sollte man vor der Schwangerschaft machen, weil eine Lebendimpfung, und das sind Lebendimpfungen, darf man nicht bei bestehender Schwangerschaft durchführen. Also da wäre es ganz wichtig, dass man das vorher klärt. Auch ein wichtiger Punkt vor einer Schwangerschaft, sich das anzuschauen.
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Belowitsch.
Eine Krankheit, die immer wieder auftaucht, ist der Keuchhusten, auch bei Erwachsenen.
Ja, das haben wir jetzt in den letzten Jahren ganz stark gemerkt. Bei Kindern und Erwachsenen haben die Zahlen deutlich zugenommen. Deshalb gab es da auch eine Veränderung im Impfplan diesbezüglich. Beim Erwachsenen ist es jetzt nicht unbedingt dieser klassische Keuchhusten, ja, sondern häufig ist es so, dass die Erwachsenen einfach wochenlang relativ stark husten, so einen ganz lästigen Husten haben. Und dann meistens nach 2-3 Wochen zum Arzt gehen und fragen, was denn das ist und mal abklären. Und dann wird ein Abstrich genommen und dann merken sie, okay, das war jetzt doch Keuchhusten. Und dann hat man in dem Sinn 3 Wochen lang schon angesteckt, ja, alle anderen angesteckt. Und das Blöde ist, dass man dann eigentlich, also Keuchhusten, Pertussis, ist eine bakterielle Erkrankung, die man eigentlich auch mit antibiotischer Therapie gut therapieren kann. Man sollte sie bloß frühzeitig therapieren, weil sozusagen, wenn man sie später wie 3-4 Wochen erst dann ein Antibiotikum gibt, was auch wichtig ist, weil dann die Ansteckungsfähigkeit beendet wird. Aber der Verlauf der Erkrankung, der wird nicht mehr geändert. Und dann hat man Hustenattacken 3-6 Wochen oder teilweise auch länger. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend.
Was machen wir? Impfen wir am besten.
Ganz genau. Das wurde ja, wie gesagt, jetzt geändert. Jetzt ist es sozusagen so, dass wir alle 5 Jahre impfen sollten. Und die Kinder sollten mit einer Vierfachimpfung dann aufgefrischt werden mit Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio. 2-mal eine Auffrischungsimpfung, 4-fach und dann 3-fach. Und das auch alle 5 Jahre. Und noch ein Punkt zu Keuchhusten. Für wen es wirklich ganz dramatisch sein kann, kann es halt für die Neugeborenen sein. Also wenn die ja noch nicht geimpft sind, wenn die Keuchhusten bekommen und zum Beispiel die Schwangere nicht in der Schwangerschaft gegen Keuchhusten geimpft worden ist, haben die Kinder keinen guten Nestschutz, bekommen zufällig den Keuchhusten Und das kann dann wirklich lebensbedrohlich sein, weil bei einem Neugeborenen es jetzt nicht unbedingt mit diesen klassischen Hustenattacken einhergeht, sondern teilweise mit Atemstillständen. Das ist natürlich dann wirklich sehr gefährlich und wir können halt erst ab 7 Lebenswochen können wir erst die Kinder impfen.
Okay.
Also da auch wieder ein Aufruf an die Schwangeren.
Ja, die Schwangeren haben eigentlich
ja, haben heute
mit der Liste sitzen. Ja, genau.
Man sollte sich im letzten Trimenon gegen Pertussis impfen, also Keuchhusten. Also einfach mit dem Gynäkologen besprechen, ist ganz unkompliziert, wird gut vertragen. Dann bildet die Mutter die Antikörper aus und übergibt es gleich über die Nabelschnur dem Neugeborenen.
Sehr schön. Du hast vorher das Wort Nestschutz gesagt, es ist so bezaubernd. Ich finde Nestschutz ist sowas Liebes.
Ja.
Wie viele Monate hat ein Kind wirklich einen Nestschutz?
Ja, spannende Frage. Früher da ist man davon ausgegangen, dass der Nestschutz doch so 9 Monate besteht. Man weiß jetzt, dass es eigentlich weniger ist. Das sind ja die Antikörper, die über die Nabelschnur von der Mutter aufs Kind übertragen werden. Und man nimmt so an, so 6 Monate hat man Nestschutz.
Dann werden sie quasi in die freie Wildbahn losgelassen.
Genau.
Dann müssen sie selber dadurch gestärkt, die kleinen Mäuse. Eine Krankheit, die bei Teenagern, wir schauen ein paar Jahre weiter, gefühlt zum Standard gehört, ist das pfeifische Drüsenfieber.
Genau. Auch Kissing Disease genannt, weil es über...
Schmusen die alle.
Ja, anscheinend. Zumindest im englischen Sprachgebrauch.
Ja, genau.
Ist vom Epstein-Barr-Virus übertragene Erkrankung, die über den Speichel übertragen wird oder unter anderem über den Speichel auch übertragen wird. Meistens im Kleinkindesalter eher mild, aber hat natürlich auch mit Halsschmerzen und Fieber. Desto älter die Patienten werden, also Pubertätsalter, kann das wirklich manchmal ganz schön heftig werden, weil die Kinder oder die Jugendlichen dann massive Halsschmerzen haben, auch so ein Globusgefühl im Hals durch die stark angeschwollenen Rachenmandeln. Teilweise sind die Rachenmandeln auch so dann so eitrig oder so gräulich belegt. Mhm. Massive geschwollene Lymphknoten und es kann auch nicht nur die Lymphknoten anschwellen, sondern auch die zu einer Milz- und Lebervergrößerung führen. Diesbezüglich sollte man auch dann im Verlauf nach der Erkrankung ein Sportverbot absolut einhalten.
Das habe ich mal gehört, weil die Milz ist größer und wenn man da irgendwie einen Ball gegen die Milz kriegt,
dann
kann es da echte Probleme geben.
Genau, ja? Es kann bis zum Milzriss kommen und gerade Kontaktsportarten oder auch ein blöder Sturz auf den Scooter mit dem Bauch kann halt wirklich da ganz schwere Folgen haben.
Ja.
Also da wirklich das Sportverbot bitte einhalten.
Ja. Du, und wenn jemand Angina hat zum Beispiel, hat man ja auch angeschwollene Mandeln und hat ja ähnliche Symptome, oder? Wie merke ich dann den Unterschied, ob ich jetzt Angina habe oder kann ich das nur testen?
Es gibt unterschiedliche Methoden. Einerseits kann man es testen, andererseits durch eine Untersuchung kann es festgestellt werden, durch eine Laborabnahme kann es festgestellt werden. Angina ist halt eine Streptokokkeninfektion, also eine bakterielle Infektion, anders wie das Epstein-Barr-Virus. Da können wir keine antibiotische Therapie machen, da kann man nur fiebersenkende Medikamente, Gurgellösungen und sowas geben. Und bei einer Streptokokken-Angina oder bei einer Angina, die Kinder haben meistens ganz hochroten Hals, massive Schluckbeschwerden und auch natürlich Fieber. Da sollte man dann ein Antibiotikum nehmen, weil dies dann eigentlich sozusagen die Komplikationen, die man früher doch viel, viel häufiger gesehen hat, nämlich die Komplikationen mit dem Herz und mit der Niere und mit den Gelenken, werden dadurch dann wirklich vermindert.
Man muss ja schauen, dass man das schnell wieder los wird. Ja.
Und man bekommt es halt leider auch häufiger. Also man kann sozusagen eine Streptokokkeninfektion kann man immer wieder bekommen, weil viele Eltern kommen halt zu mir, warum das Kind schon wieder eine Angina hat, weil wir halt bis zu 80 Streptokokken-Spezies haben bei der Gruppe A. Und dann auch noch unterschiedliche Toxine. Also es gibt einfach eine gewisse Auswahl an Streptokokken-Bakterien, die das verursachen können.
Das kann immer wieder kommen, Angina, genauso wie Scharlach.
Genau, Scharlach ist sozusagen, wird auch ausgelöst durch Streptokokken und ist halt klassisch einfach dieser Ausschlag, der noch dazukommt. Einerseits sozusagen die Infektion im Halsbereich durch diese Streptokokken und die Kinder haben häufig dann einen Ausschlag. Teilweise wird der Mund ausgespart, also da ist dann teilweise haben die Kinder ein weißes Munddreieck und sonst einen kleinen fleckigen Ausschlag am ganzen Körper.
Auch die rote Zunge, ist das Scharlach?
Genau, Himbeerzunge, genau, Himbeer- und Erdbeerzunge, das ist auch dabei. Genau.
Okay,
und auch teilweise schälen sich dann die ganzen Hände. Das ist auch ganz klassisch beim Scharlach.
Kriegst du das alles, wenn du da jeden Tag mit Kindern zu tun hast?
Also ich persönlich,
du bist
Gott, doch
schon
nicht.
Durch.
Wahrscheinlich so ein bisschen gutes Immunsystem, aber ja. Also
unglaublich, es gibt schon ganz schön viel.
Ja, also dieses Jahr, klopf, klopf, bin ich ganz gut durchgekommen
bisher. Sehr gut. Die Grippe, wir kommen zur Grippe. Großes Thema, die Grippewelle hat uns bereits hier schon vor einigen Wochen also besonders früh erreicht und auch ganz schön erwischt.
Ja, absolut. Also die ist wirklich über uns hinübergeschwappt, Anfang Dezember schon. Das war doch 4 bis 6 Wochen früher wie in den letzten Jahren. In den letzten Jahren war es eigentlich immer so Jänner, Februar. Also gerade in den Semesterferien hatte man meistens dann die Grippewelle. Meine Kinder lagen auch regelmäßig immer in den Semesterferien flach. Dieses Mal war es vor Weihnachten schon. Deutlich mehr Fälle, frühere Beginn, sehr hohe Ansteckungsraten, vor allem viele kleine Kinder. Ja, also keine harmlose Erkrankung. Die Kinder teilweise wirklich 39, 40 Fieber, teilweise eine Woche Fieber ist keine Seltenheit. Also auch nicht zu spaßen.
Mhm. Für die Kleinen gibt es einen Nasenspray, wenn man sich schützen möchte?
Genau, für den Kleinen, also ab 2 Jahre gibt es ein Nasenspray. Wird super gut vertragen. Manchmal haben die Kinder ein bisschen mehr Müdigkeit oder so ein bisschen Schnupfen. Für die Erwachsenen gibt es eine Stichimpfung, die man halt jedes Jahr auffrischen sollte.
Ja. Und dann hört man halt leider, Verena, es ist so, man lässt sich impfen und dann, oh, der Stamm ist aber nicht dabei, der jetzt im Moment kursiert. Bringt es trotzdem was?
Bringt auf alle Fälle trotzdem was, weil man, auch wenn man vielleicht trotzdem sich ansteckt, die Infektion deutlich weniger schwer einhergeht und das Risiko für eine schwere Erkrankung vermindert wird. Also man kann es trotzdem vielleicht bekommen, aber man vermeidet halt die schweren Erkrankungen. Ja. Deshalb, ich lasse mich auch jedes Jahr impfen. Genau. Ja. Was auch noch ganz cool ist, das ist für mich ein Begleiter meiner Ordi, ist das Abwassermonitoring. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Von der Stadt Wien wird das ins Netz jede Woche gestellt, die frischen Zahlen, wie groß die Corona-RSV-Grippevirenlast sozusagen ist in der Wiener Bevölkerung. Ja, und da kann ich halt immer so ein bisschen schauen, welche Infektionen kommen bei mir in die Ordi rein.
Okay.
Und das finde ich ein super Tool. Also wirklich.
Spannend. Kann da jeder nachschauen?
Ja, einfach unter Abwassermonitoring.
Cool.
In Wien eigentlich.
Wenn du nie nachschaut, muss ich mal machen.
Ja, ich bin ein Fan von der Stadt Wien.
Herrlich. Liebe Verena, du hast ja bereits vor einigen Jahren schon mit einem Kollegen und einer Kollegin gemeinsam die Ordination Das Nest gegründet. Ein Ort für Kindermedizin von Kopf bis Fuß und ihr bietet ja eine medizinische Rundumbetreuung für Kinder in vielen Spezialgebieten an und das gleich an 2 Standorten, im 13. und im 19. Bezirk in Wien. Zusätzlich gibt es ebenfalls im 19. Bezirk das Nestchen.
Oh, ja, das ist mein Ursprungsort.
Das Nest, es ist ein Teil vom Nest, also eine kleine feine Außenstelle, kann man sagen,
genau,
oder?
Genau.
Seit vergangenem Jahr gibt es sogar noch was Neues bei euch. Ihr habt die telemedizinische Plattform Medfinity gegründet. Das bedeutet, bei euch gibt es rund um die Uhr telemedizinische Akuttermine. Das heißt, Eltern können sich, wenn rasche Hilfe für den Nachwuchs benötigt wird, egal wann, einen Termin ausmachen und ihr ruft zurück.
Genau,
aber nicht die nächsten 3 Tage, ihr ruft es gleich mal zurück.
Nein. Garantiert ist, innerhalb von 30 Minuten
super.
Wird zurückgerufen. Immer unterschiedliche Kollegen sind in On-Call. Gestern war ich on call, um 3 Uhr nachts einen Anruf bekommen. Wir kriegen dann so einen Wake-up-Call, damit wir auch nachts bereitstehen.
Wahnsinnig beruhigend für Eltern.
Ja, das wird auch wirklich sehr gut angenommen. Ja.
Und wenn ich ganz speziell zum Beispiel dich gerne hätte, also einen Spezialistentermin, kann ich dann auch buchen?
Genau, kannst du auch über unsere Plattform dann den jeweiligen Arzt buchen. Unterschiedliche Themenbereiche werden da abgedeckt.
Toll.
Genau.
Also, wo man dich und euch ganz genau findet, all das habe ich in den Shownotes verlinkt. So, jetzt das Thema, das jede Mama und jeden Papa irgendwann verzweifeln lässt. Sobald die Kinder in den Kindergarten kommen, sind sie gefühlt dauernd krank.
Das stimmt.
Ist das normal? Wie oft darf man krank sein als Putzi?
Genau, also das ist leider, oder das ist normal, ist auch gut für das Immunsystem, da wird das Immunsystem aufgebaut. Wir sehen das halt ganz verzweifelte Eltern meistens in den ersten 1-2 Kindergartenjahren oder Krippenjahren, wo die Kinder einfach dann deutlich mehr Kontakt haben mit fremden Viren. 8 bis 10 Mal im Jahr sind fieberhafte Infekte normal, kann manchmal auch, wenn sie noch Geschwisterkinder haben, bis zu 12 Mal sein. Das Wichtige ist halt, dass die Kinder trotzdem gut gedeihen, dass die Kinder zwischenzeitlich auch wieder gut gesund werden und dass die Infektionen nicht sehr schwer verlaufen. Also da sagen wir so als Mediziner, es gibt so Red Flags. Wenn die auftauchen, dann sollte man eine Laborabnahme mal beim Kind untersuchen. Also zum Beispiel, wenn schwere Infekte wie mehr wie 2 Lungenentzündungen in einem Jahr oder tiefe Abszesse oder länger wie 2 Monate antibiotische Therapie oder eine Gedeihstörung dazukommt, dann sollte man mal eine Blutabnahme beim Kinderarzt abnehmen. Lassen.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Und was können Eltern dennoch tun, damit die Kleinen halbwegs jetzt gut noch durch den Winter kommen? An die frische Luft.
Ja, das liebe ich.
Das hilft uns allen.
Genau. Also wenn die Kinder sozusagen ein bisschen schnupfen, ein bisschen leichten Husten haben, aber kein Fieber, können sie natürlich trotzdem an die frische Luft gehen. Das ist immer gut, auch bei schlechtem Wetter. Kurz auslüften auf dem Spielplatz. Ganz wichtig ist auch gute Händehygiene. Also ganz normal Hände waschen, ohne Desinfektionsmittel. Aber Hände waschen ist wirklich wichtig. Dann die Räume, vor allem nachts, sollten nicht zu überhitzt sein. Also diese trockenen Heizungsluft in den Wintermonaten bewirkt hat, dass die Schleimhäute recht stark austrocknen und ausgetrocknete Schleimhäute sind ideal für virale Infekte.
Mhm.
Genau, also das einerseits und ausreichend trinken.
Ja,
genau, das ist immer wichtig.
Früh ins Bett.
Genau, schlafen auch mal gut.
Hatte Geheimtipp von mir, was sagst du als Ärztin? Also bei mir müssen meine Kinder immer in der Früh, wenn sie wach sind, Socken anziehen. Über die DCM sagt man ja, die Krankheit oder die Verkühlung kommt über die Füße.
Okay.
Und ich finde, ich klopfe, aber meine Kinder sind nie krank.
Super.
Weil ich auch viel rausschicke und so weiter. Aber ich ziehe ihnen immer Socken an. Bitte macht's das auch, liebe Hörerinnen. Zieht den Kindern Socken an, weil die kalten Füße, das ist nicht gut. Ein Nährboden für Schnupfen und Trotznasel halt.
Ich bin gespannt, muss man mal die Literatur dazu raussuchen.
Ja, du schaust, ob die Studien passen. Ich sage einfach, das funktioniert. Liebe Verena, mein Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Gibt's die eine Sache, die du persönlich täglich tust, um gesund und glücklich zu bleiben?
Also ich denke mir, ich bewege mich super gerne, mache gerne draußen Sport, wandern, joggen regelmäßig. Dann gehe ich gerne in die Sauna, das tut mir wirklich immer gut, vor allem in den Wintermonaten. Und ich versuche mich einigermaßen ganz gut gesund zu ernähren, viel Obst und Gemüse, viel zu trinken und ausreichend zu schlafen, was manchmal bei den Nachtdiensten ein bisschen schwer ist.
Genau.
Und dann noch viel zu lachen, das ist auch mein Tipp.
Das stimmt, positiv sein, genau. Macht ganz viel Freude,
genau,
und
das
hält
tut immer
gesund.
Gut.
Genau so ist es. Kinderkrankheiten auch einmal aus der Sicht des Erwachsenen betrachten. Denn nur weil sie Kinderkrankheiten heißen, bedeutet es nicht, dass sie uns im Erwachsenenalter nicht auch noch Probleme bereiten können. Und wie wir heute ebenfalls gehört haben, wichtig für alle Eltern, es ist völlig normal, dass vor allem kleinere Kinder oft krank sind. Die allermeisten Infekte gehören zur Entwicklung dazu und helfen sogar mit, dass schlussendlich in Zukunft dann alle gesund und glücklich sind. Liebe Frau Dr. Hermanns, liebe Verena, das war ein schönes Gespräch und sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, war super, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Absolut, komme wieder. Danke. Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es um ein neues spannendes Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.